Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot.
Der Podcast der Deutschen Sportakademie.
Ich bin Irina Luxem.
Und ich bin David Klinkhammer.
Gemeinsam
und auch alleine
sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit.
Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmythen auf und hören uns Erfolgsstories an.
Eure Deutsche Sportakademie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bizeps und Bananenbrot. Mein Name ist David Klinkhammer und ich bin wie immer nicht alleine und habe diesmal auch niemanden in der Leitung, sondern wahrhaftig neben mir sitzen eine reale Person und das ist der Matti. Hallo Matti.
Ja, hey David, ich freue mich hier mit dir zu sein und den Podcast aufzuzeichnen.
Ja, Matti, aka Matthias Keutmann, ist Dozent bei uns an der Deutschen Sportakademie. Und ja, Matti, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was über dich, über deine Vita. Das kannst du natürlich viel besser als ich.
Ja, ich bin jetzt so seit 3-4 Jahren, glaube ich, hier bei der Sportakademie. Hab ähnlich wie David an der Sporthochschule in Köln studiert. Hab da einen Bachelor in Sport und Leistung gemacht. Das ist ein ganz normaler Bachelorstudiengang, der über 6 Semester geht. Hatte da einen Schwerpunkt in Spielsportarten, aber auch in leistungsorientierten Kraft- und Ausdauertraining. Und hab dann nach dem Sportstudium nochmal entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und habe angefangen, Medizin zu studieren. Mache das auch jetzt schon seit 4 Jahren, glaube ich, bin ich jetzt dabei. Habe noch ein bisschen was vor mir, ist ja ein super langes Studium. Aber trotzdem will ich im Sport immer irgendwie verbunden bleiben, ob es jetzt beruflich in Zukunft ist, in Richtung Sportmedizin oder auch jetzt hobbymäßig oder neben dem Studium. Und bin deshalb viel als Trainer tätig, im Kursbereich, aber auch im Personal Training. Und das ist so das, was ich momentan mache. Und natürlich dann hier bei der Sportakademie als Dozent, mache immer wieder Blog-Seminare im Bereich Fitnesstraining in der Praxis, aber auch im Bereich der Trainingsplanung oder in theoretischen Seminaren wie Physiologie, Anatomie.
Genau, du bringst eine ganz geballte Ladung an Expertise mit, worüber wir natürlich sehr stolz sind. Und worüber ich natürlich auch sehr stolz bin, ist, dass wir ja auch eine gemeinsame Podcast-Vergangenheit hatten. Wir selbst hatten ja den Podcast Kraftpaket und deswegen freue ich mich einfach umso mehr, dass wir jetzt in alter Besetzung wieder hier sitzen und über fitnessspezifische Themen fachsimpeln können.
Ja, ich freue mich auch. Das wird, glaube ich, ein ganz gutes Comeback und ich freue mich auf coole Themen, spannende Unterhaltungen. Und ich würde sagen, wir können schon mal loslegen, oder?
Absolut. Ja, Matti, und wie das bei uns im Podcast so üblich ist, bringt der Gast die Themen mit, beziehungsweise haben wir ja beide was vorbereitet. Was ist das denn?
Ja, ich habe überlegt, wir beschäftigen uns mal mit Fitnessmythen. Also welche Wahrheiten und Unwahrheiten halten sich in der heutigen Zeit im Bereich Fitnesstraining, im Bereich Sport? Und dem würde ich gerne mal mit dir auf den Grund gehen.
Ja, absolut, sehr, sehr gerne. Auch ich habe da was vorbereitet, aber bevor man damit loslegt, würde ich immer, wenn man es mit einem Fachbegriff zu tun hat, vielleicht nochmal erklären, was ein Mythos überhaupt ist. Wenn du an das Wort Mythos denkst, was kommt dir da in den Sinn?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man benutzt den Begriff ja schon auch, so als würde man ihn verstehen, sage ich mal. Hört sich auf jeden Fall schon mal nicht an, als hätte der einen deutschen Background, der Begriff, eher griechisch. Ja, was verstehe ich unter dem Begriff Mythos, würde ich sagen, ist eben eine Aussage, die, ja, wo man nicht genau weiß, stimmt das nicht, also die so ein bisschen im Verborgenen irgendwie liegt und ja, wo es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu gibt und ja, man nicht pauschal sagen kann, ob das richtig oder falsch ist, das würde ich jetzt damit verbinden.
Ja, es gibt tatsächlich viele Definitionen von Mythos. Für mich ist in diesem Jahr noch eine dazugekommen, weil ich das erste Mal eine griechische Insel besucht habe und da gibt es dann auch Bier, das Mythos heißt, aber damit beschäftigen wir uns natürlich nicht. Also Mythen kommen wirklich aus dem Griechischen, das hast du schon ganz gut erklärt und heißt eigentlich frei übersetzt eine Erzählung. Also bei Mythen ist es tatsächlich so, dass die Geltung auf die behauptete Wahrheit berufen Und im Gegensatz dazu ist es für die Sophisten, das ist eine andere philosophische Gruppe, eben so, dass der Mythos im Gegensatz zum Logos steht. Also alles, was logisch ist, logische Erklärung für etwas zu finden, sprich einen Beweis für die Behauptung zu stützen. Ansonsten verwenden wir den Begriff Mythos auch noch in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn wir das Ganze als Adjektiv verwenden, mythisch, das ist eher so märchenhaft, vage, fabulös oder legendär. Oder wenn wir von der Mythologie sprechen, dann sprechen wir quasi von dem Ensemble aller Mythen eines Volkes, beispielsweise Mythologie der Griechen, Römer oder Germanen, ganze Geschichte, die dahinter steckt.
Okay, du hast ja jetzt viel darüber gesprochen, dass es Mythen, ja, dass Erzählungen sind, die häufig auf vergangene Sachen zurückzuführen sind. Wie sieht das denn heute aus? Gibt es jetzt heute auch noch irgendwie Mythen? Klar, wir wollen halt über Mythen sprechen, aber hast du irgendwie noch Beispiele, die du mir nennen kannst?
Ja, tatsächlich gibt es auch heutzutage einen Begriff dafür und den hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, und zwar Urban Legends. Urban Legends sind oftmals skurrile Anekdoten, die mündlich, aber zu unserer heutigen Zeit natürlich auch digital über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. Und da kommen wir schon ganz nah dem, worüber wir gleich sprechen, ne? Auch über Fitnessmythen. Ich bleibe jetzt erstmal bei diesen Urban Legends. Und zwar haben die so die Charakteristika, dass man die nicht wirklich zurückverfolgen kann. Ne? Wo kommt das her? Durch unzureichende Recherchen von Medien werden solche Urban Legends auch gerne mal in Zeitungsschlagzeilen dann veröffentlicht. Und der Leser wird dann an der Nase herumgeführt. Kennt man auch unter dem Begriff Zeitungsente. Ansonsten charakteristisch für Urban Legends ist, dass der Protagonist von modernen Sagen meist namentlich nicht bekannt ist. Ja, man kennt das vielleicht, wenn man so eine Geschichte hört, fängt die meistens so an: Ich habe von einem Bekannten gehört, dass. Ja, also er kann nicht mal sagen, von wem er es genau gehört hat und von wem diese Geschichte stammt. Von daher sehr zweifelhaft, wie da der Wahrheitsgehalt ist. Aber ich möchte da einfach mal die ein oder andere Urban Legend präsentieren. Und zwar die erste Urban Legend, die ich vorbereitet habe, ist die NASA, also die Raumfahrtbehörde der USA. Die haben mehrere Millionen Dollar in Kugelschreiber investiert, die im All funktionieren sollen. Im All funktionieren Kugelschreiber im herkömmlichen Sinne eben nicht, liegt an der Schwerkraft. Und die Sowjets haben sich das Ganze angeschaut, haben drüber gelacht und haben dann letzten Endes für sich entschieden, Bleistifte zu verwenden, die wesentlich günstigere Methode. Aber an dieser Geschichte scheint wohl nichts dran zu sein, denn die NASA hat niemals in Auftrag gegeben, solche Kugelschreiber, genannt Space Pens, herstellen zu lassen. Ja, eine andere Legende handelt von einem Mann, der auf einer Geschäftsreise wohl von einer Frau verführt wurde und am nächsten Tag aufwachte und bemerkte, dass eine Niere mittels Operation entfernt wurde. Er ist dann quasi in so einem Eisbad in der Badewanne aufgewacht und hatte dann eine große Narbe da an der Stelle, wo dann eben auch die Niere sitzt. Ja, ob das wirklich so passiert ist, Organhandel, klar, ist ein Thema. Und ich weiß auch, dass das in vielen Filmen schon mal thematisiert wurde, solche Geschichten. Aber ob das tatsächlich passiert ist, ich weiß auch nicht, wie einfach es ist, jemanden die Niere rauszuholen und den dann ohne ärztliche Behandlung in die Badewanne zu setzen. Also fassen wir zusammen, Charakteristika. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, um wen es sich da letzten Endes gehandelt hat. Und man weiß auch nicht, ob irgendwie ein Fünkchen Wahrheit denn doch dran ist oder ob die Geschichte vielleicht einfach falsch wiedergegeben wurde. Bei den Fitnessmythen, die wir vorbereitet haben, da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass irgendetwas vielleicht falsch interpretiert und dann weitergegeben wurde. Und das hält sich dann einfach hartnäckig. Und den ersten Fitnessmythos, den hat der Matti für euch. Und Matti, was hast du da vorbereitet?
Der erste Mythos ist, dass man durch Sit-Ups ein Sixpack bekommt. Ja, natürlich erstmal eine sehr plakative Aussage, aber das wäre so der erste Mythos, den ich vorstellen würde. Ja, ich bin dadurch auf den Mythos gekommen, dass ich in meinem Trainerdasein häufig Kunden habe, die ein bisschen zu viel Bauchfett haben, die zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte abnehmen, Muskulatur aufbauen. Und dann gebe ich den Trainingsplan an die Hand mit verschiedenen Übungen. dann sagen die, ja, ich würde noch gerne mehr Bauchübungen machen, ja, um eben mein Bauchfett wegzubekommen, um eben flachen Bauch zu bekommen. Ja, und das ist eben der Mythos, den ich jetzt ein bisschen beleuchten möchte. Erstmal würde ich kurz auf die Übung Sit-Up eingehen. Ja, was ist überhaupt ein Sit-Up? Übersetzt heißt es ja eigentlich einfach aufsetzen. Ja, und so sieht die Übung Sit-Up auch wirklich aus. Man hat eigentlich die Beine fixiert, also die Füße fixiert. Entweder steht ein Partner auf den Füßen drauf oder man klemmt die Füße irgendwo ein und richtet sich dann komplett auf. Jetzt physiologisch und anatomisch, was passiert da eigentlich genau? Welche Muskulatur ist da beteiligt? Bei einem Sit-Up beuge ich die Hüfte. Ja, also in der Wirbelsäule ist normalerweise gar nicht so die Bewegung da. Ich beuge die Hüfte und dafür sind die Muskeln verantwortlich, die eben das Hüftgelenk beugen können. Das ist einmal der Iliopsoas und einmal die vordere Oberschenkelmuskulatur, der Quadrizeps. Das sind eigentlich die beiden Muskeln, die das Hüftgelenk beugen und nicht die Bauchmuskulatur. Wenn ich die Bauchmuskulatur beanspruchen möchte, muss ich eine Beugung in der Wirbelsäule, ja, dieses Aufrollen in der Wirbelsäule haben. Und das erreiche ich normalerweise beim normalen Sit-Up gar nicht mal. Ja, also das Erste ist schon eigentlich, dass die Übung eventuell gar nicht geeignet ist. Geeigneter wäre eine Übung, wo ich wirklich die Wirbelsäule einrolle und das wäre ein Crunch. Da steckt auch schon ein Wort, Crunch, ja, dieses Einrollen. Das bedeutet, das Hüftgelenk ist eigentlich flach auf dem Boden, da ist keine Bewegung, sondern die Bewegung kommt nur aus der Wirbelsäule heraus und ich rolle Wirbel für Wirbel ab und dann wieder auf.
Okay, das würde aber dann bedeuten, dass ich mit einem Crunch mein Bauchfett freilegen könnte, um dann mein Sixpack sichtbar zu machen.
Ja, so leicht ist es leider ebenfalls nicht. Auch da hätte ich was zu bemängeln. Und zwar, erstmal, was ist überhaupt ein Sixpack? Sixpack beschreibt ja eigentlich die Form der geraden Bauchmuskulatur. Also wir haben alle ein Sixpack. Ja? Jeder Mensch hat ein Sixpack, denn das ist einfach nur die gerade Bauchmuskulatur. Ja? Der Rectus Abdominis, der ist eingeteilt durch Sehnen. Und der hat halt diese charakteristische Form. Ja, also jeder Mensch hat ein Sixpack, nur man sieht es eben nicht. Problem ist, man sieht es nicht, weil die meisten Menschen, wo kein Sixpack zu sehen ist, einen zu hohen Körperfettanteil haben. Sprich, die Muskulatur liegt unter dem meistens Subkutan, also im Unterhautfettgewebe, liegt da drunter und ist eben nicht sichtbar. Wenn ich jetzt Übung für die Bauchmuskulatur mache, habe ich ja eigentlich eher eine Übung für Kraft, für Muskelaufbau. Sprich, ich habe ein Wachstum der Muskulatur, also ein Wachstum zum Beispiel von der geraden Bauchmuskulatur, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass die Muskulatur so wächst, dass sie durchs Fett durchkommt und dann sichtbar wird, wenn ich das mal so beschreiben kann. Ja, und das ist eben das, was viele denken, was passiert. Und eben, dass durch die Bauchübungen, dass da das Bauchfett abnimmt. Ja, das ist natürlich ein Mythos, denn ich kann Fett nur abbauen, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin. Ja, also kann ich beispielsweise durch Ausdauersport meinen Kalorienverbrauch erhöhen oder beispielsweise durch Ernährung, dass ich da in ein Kaloriendefizit komme, also weniger esse, als ich verbrauche. Dann komme ich in ein Kaloriendefizit und dann baut der Körper auch Fette ab. Ja, dann nimmt er sich die Ressourcen, die Energie, zum Beispiel aus den Fettreserven.
Ja, was ich schon öfter gesehen habe, ist, dass Leute ja wirklich hingehen und sich Klarsichtfolie um den Bauch wickeln, um an dieser Körperregion dann besonders zu schwitzen, um da dann eben die Fettverbrennung in Gang zu bringen.
Ehrlich, das habe ich noch nicht gehört, aber eine verrückte Idee auf jeden Fall. Ja, und das ist ja der nächste Punkt. Ich kann natürlich nicht speziell an einer Körperregion meine Fettverbrennung mehr heraufsetzen als woanders. Also ich kann nicht sagen, ich will jetzt mein Bauchfett verbrennen und der Rest bleibt quasi gleich. Ne? Der Körper, das ist leider nicht steuerbar. Es wäre sehr wünschenswert, wenn ich sagen könnte, okay, ich will jetzt in der Region Fett abbauen. Aber das ist eben eine systemische Sache und ich kann mir nicht aussuchen, wo der Körper die Fette hernimmt. Die Bauchmuskulatur ist außerdem eine sehr ausdauernde Muskulatur. Daher kann ich auch nicht den Hypertrophie-Effekt erzielen wie bei anderen Muskeln, wie beim Bizeps zum Beispiel. Sprich, ich kann zwar ein Muskelwachstum erzielen, aber nicht in dem Maß, wie es vielleicht bei anderen Muskeln der Fall ist. Die Bauchmuskulatur kann ich natürlich auf vielen anderen Wegen auch noch stärken. Ja, das muss nicht unbedingt ein Crunch sein, das muss nicht unbedingt immer dieses Einrollen der Wirbelsäule sein, sondern es kann auch eine Haltefunktion sein, eine stabilisierende Funktion, die ich eigentlich bei allen freien Übungen schon habe. Interessant ist vielleicht noch, ihr fragt euch vielleicht, jo, okay, wenn du jetzt sagst, ich brauche wenig Körperfett, um die Bauchmuskulatur zu sehen, was heißt das denn konkret? Den Körperfettanteil, den gibt man ja quasi in Prozent des Körpergewichts an. Und ich habe mich mal schlau gemacht, habe mal recherchiert, was man da für einen Körperfettanteil braucht. Und da gibt es eben Mittelwerte, also Mittelwerte. Es gibt sicherlich Leute, bei denen es schon bei mehr Körperfettanteil die Bauchmuskulatur sichtbar gemacht werden kann. Und bei anderen, die auch mit weniger Körperfett trotzdem noch nicht ein Sixpack sehen. Bei Männern ist dieser Mittelwert bei ungefähr 10%. Frauen haben ja tendenziell immer ein bisschen mehr Körperfett. Das ist ja ganz normal. Und da liegt der Wert ungefähr bei 15%.
Also halten wir fest, erstmal, wie wir die Bauchmuskulatur trainieren. Da hatten wir Sit-Up gegen Crunch. Also wenn wir wirklich aktiv die Bauchmuskulatur trainieren wollen, dann ist es diese Einrollbewegung der Wirbelsäule, die wir eher durch einen Crunch erzielen als durch einen Sit-Up. Generell hat die Bauchmuskulatur aber auch noch andere Aufgaben. Sie ist sehr ausdauernd. Sie stabilisiert uns, insbesondere in freien Übungen, damit die Bauchmuskulatur überhaupt sichtbar wird. Also dieses Sixpack, charakteristische Sixpack, geht es darum, Körperfett loszuwerden. Ab einem gewissen Körperfettanteil kann man das sowohl bei dem Mann und der Frau sehen. Jeder hat anatomischen Sixpack. Aber wie wir dieses Sixpack freilegen, sprich wie wir das Körperfett verlieren, das funktioniert jetzt nicht mit gezielten Bauchübungen, sondern eher mit globaleren Übungen, mit einem Kaloriendefizit, mit einer angepassten Ernährung. Matti, was glaubst du denn, woher dieser Mythos kommt, warum er sich so hartnäckig halten kann?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich bin der Meinung, dass es jetzt weniger ein Mythos ist, der sich durch Erzählung quasi festigt. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Sportler oder Leute, die ins Fitnessstudio gehen, aus eigener Erfahrung erzählen, dass sie eben durch Sit-Ups ein Sixpack bekommen haben und das dann weitererzählen. Ja, das würde ja keinen Sinn ergeben, weil es eben nicht so ist, dass Sit-Ups eben zum Sixpack direkt führen. Also ich glaube, es hat schon eher andere Ursachen. Ich könnte mir denken, dass Leute ganz stumpf einfach, wenn sie Training machen, wenn sie Übungen für die Bauchmuskulatur machen, spüren sie auch ihre Muskulatur, das Brennen. Und ich denke mal, damit assoziieren sie einfach dann einen flachen Bauch. Ja, dass diese Verbindung auf jeden Fall naheliegend ist, dass der Mythos quasi also durch Training selber, durch die Leute selber entsteht. Oder aber auch, natürlich, wenn wir jetzt beispielsweise auf Videoplattformen gucken, jetzt in der Corona-Zeit war es ja viel verbreitet, diese Home-Workouts, wo dann ein hübsches Mädel, ein hübscher Junge mit Sixpack, trainiertem Bauch, 10 Minuten Bauchworkout macht, ne? Was ja genau dasselbe ist, das Krafttraining für die Muskulatur und kein Training, um Körperfett zu verlieren, aber man assoziiert natürlich dann mit dem Training einen flachen Bauch, ne? Und ich denke mal, dass sowas diesen Mythos auch noch unterstützen wird.
Okay, was ist die Take-Home-Message für unsere angehenden Trainer?
Aufklärungsarbeit leisten als Trainer. Ja, also wenn man einen Kunden im Fitnessstudio betreut und er wünscht sich beispielsweise Bauchübungen, um eben flachen Bauch zu bekommen, um vielleicht ein Sixpack sichtbar zu machen, dann natürlich sagen, ja, wir können auf jeden Fall Bauchübungen machen, die sind auch wichtig, aber du wirst dadurch nicht dein Körperfett verlieren, sondern dahin führt eben ein anderer Weg über Körperfettreduktion, durch Ausdauertraining, durch eine Veränderung der Ernährungsweise, um eben Kaloriendefizit und dann Körperfett zu verlieren. Ja, David, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Abnehmen, beim Thema Fettverbrennung sind, ich weiß, dass du auch einen Mythos vorbereitet hast, der in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, was du alles weißt. Das ist korrekt. Und zwar führt Sport vor dem Frühstück zu einer höheren Fettverbrennung und Gewichtsabnahme. Da stecken erstmal zwei Mythen drin. Einmal das Thema höhere Fettverbrennung und im kausalen Zusammenhang dazu die Gewichtsabnahme.
Okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden? In dem Mythos geht es darum, dass man quasi vor dem Frühstück, bevor man was gegessen hat, Sport macht, um eben mehr Fette zu verbrennen, um besser abzunehmen. Habe ich es richtig verstanden, dass der Mythos in die Richtung geht?
Ja, ganz genau. Also dieser Zusammenhang, der wird daraus geschlossen. Das Erste, was man daraus zieht, ist die Fettverbrennung, nachdem man eine nächtliche Fastenphase hatte. Also sprich, nüchtern Sport machen. Ja, die Theorie dahinter, die ist eigentlich ganz leicht erklärt. Wir haben verschiedene Energiequellen, die wir beim Sportmachen heranziehen können. Eine sind die Kohlenhydrate, das Glykogen, das andere sind die Fette, ja, die Lipide. Und wenn wir nicht frühstücken, also auch keine Kohlenhydratzufuhr haben, greift der Körper dann natürlich auf die andere Energiequelle zurück und das wäre dann in dem Sinne die Fette. Ja, und es ist tatsächlich korrekt, wenn wir nüchtern Sport treiben, haben wir das Potenzial, dreimal so viel Energie aus unseren Fettreserven zu oxidieren. Nach so einer nächtlichen Fastenphase liegen freie Fettsäuren in unserem Plasma vor, auf die der Körper dann natürlich zurückgreifen kann. Dazu kommt dann eben noch dadurch, dass wir keinen Zucker zu uns genommen haben, dass das Hormon Insulin gehemmt ist und Insulin an sich würde die Lipidaktivität in unserer Körperzelle, in unserem Stoffwechsel eben auch hemmen. Das heißt, je weniger Insulin da ist, desto besser funktioniert auch der Fettstoffwechsel.
Ja, da wird die Zusammenhänge, die klingen für mich sehr plausibel. Also ich verstehe auf jeden Fall jetzt, warum Fette da vermehrt zur Energiegewinnung genutzt werden. Was ich mich jetzt frage, wir hatten eben schon gesagt, dass da vielleicht ein Krafttraining nicht unbedingt ja eh zur Fettverbrennung geeignet ist. Wie sollte ich denn am besten trainieren? In welcher Intensität zum Beispiel auch?
Man muss auf alle Fälle wissen, dass für den Fettstoffwechsel, ich habe es ja eben schon bei der Oxidation erwähnt, Sauerstoff herangezogen wird. Das heißt, es sind eher so die moderaten Belastungen, die hier angestrebt werden. Also niedrigere bis mittlere Trainingsintensitäten sind hier sinnvoll, um eben diesen Effekt zu erzielen. Das heißt dann, der schöne, entspannte Lauf am Morgen könnte das sein, der da eben zu beiträgt. Alles, was intensiver ist, also was eben Krafttraining erwähnt oder wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, die ganz schnellen Intervalleinheiten, die würde ich da eher nicht empfehlen, weil da kommt der Körper eher wieder in so eine Sauerstoffschuld, in so eine anaerobe Phase und in anaeroben Phase greift der Körper vornehmlich auf Kohlenhydrate zurück, die ja eben durch das fehlende Frühstück eben nicht vorhanden sind. Und die Glykogenspeicher in Muskeln und Leber sind natürlich auch nur begrenzt. Das heißt, der Körper kann da schon relativ schnell an seine Grenzen kommen.
Ja, das hört sich für mich ja nach einer super Sache an, dann auch quasi gezielt Fett abzunehmen durch diese Art von Training vor dem Frühstück.
Ja, also ganz so einfach ist es leider nicht, weil wir sprechen jetzt nur von einer Energiequelle, wir sprechen jetzt nur von Fett. Wir brauchen trotzdem immer ein gewisses Maß von Energie, ja, um eine Leistung aufrechtzuerhalten. Und die ist ja eigentlich immer gleich. Ja, das ist unabhängig von der Energiequelle, die wir da ranziehen. Wenn ich eine bestimmte Strecke laufe mit meinem Körpergewicht, mit meinem derzeitigen Leistungsstand, verbrauche ich ein gewisses Maß an Energie, also ein gewisses Maß an Kalorien. Und dementsprechend ist das auch immer gleich, egal ob ich jetzt gefrühstückt habe oder nicht gefrühstückt habe. Und wir haben es ja eben schon bei dir gesagt, es ist das Kaloriendefizit, was dazu führt, Gewicht abzunehmen. Also nein, man kann nicht sagen, dass man durch dieses Training gezielt Gewicht verliert in Form von Fett. Übrigens, Fun Fact am Rande, um 1 Kilogramm Körperfett zu verlieren, müssten 870 Gramm Lipide ja, verbrannt werden. Und das entspricht einem Kaloriengehalt von 7800 Kilokalorien. Das ist schon einiges. Das sind schon einige Ausdauereinheiten. Wenn ich das mal bei mir berechnen würde, das wäre eine Einheit von circa 8 Stunden exzessiver Ausdauereinheit, in der ich 7800 Kalorien verbrennen würde.
Ja, und das wäre ja quasi der Fall, wenn ich als Energiequelle zu 100% über diese 8 Stunden, hast du ja, glaube ich, gesagt, nur Fette verbrennen würde und gar keine Kohlenhydrate beispielsweise zur Energiegewinnung nutze. Und das ist ja faktisch nicht möglich, nur Fette zu verbrennen über einen Zeitraum.
Ja, ganz genau. Bei dem Beispiel, bei dem wir eben waren, ist es auch tatsächlich so, dass 40% des Energieverbrauchs im nüchternen Zustand auf die Fettoxidation entfällt. Also auch nur 40%. Wir reden hier nie von 100%.
Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, der Mythos bestand ja eigentlich aus zwei Aussagen. Einmal, dass wir nüchtern Sport treiben und dadurch eine höhere Fettverbrennung haben und dass wir dadurch eine Gewichtsabnahme haben. Das waren ja die zwei pauschalen Aussagen. Und der erste Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, David, der wurde eigentlich bestätigt. Also wir haben ja eine höhere Fettverbrennung, du hast ja die Hintergründe genannt. Sprich, nüchtern können wir schon durch Sport auch gezieltes Stoffwechseltraining, sage ich mal, machen, um da die Fettverbrennung, um den Körper darauf zu trainieren, Fette zu verbrennen. Was wir aber damit nicht erreichen, ist eben eine gezielte Abnahme von Fetten, ne, oder auch eine gezielte Körpergewichtsreduktion. Ne, da sind dann wieder andere Faktoren wichtiger. Im Endeffekt wieder die Bilanz, die am Ende des Tages steht, habe ich ein Kaloriendefizit oder nicht.
Ganz genau. Und ja, so die Take-Home-Message für die Trainer wäre jetzt beispielsweise, dass so eine Art von Training etwas für einen ambitionierten Ausdauersportler ist, um genau dieses Stoffwechseltraining durchzuziehen. Weil es kann echt von Vorteil sein, auf diese Energiequelle zurückzugreifen, weil sie extrem energiesparend ist. Und man kann sich dann die anderen Energiespeicher für intensivere Phasen in der Einheit dann beispielsweise aufsparen. Ne? Wenn ich zum Beispiel als Beispiel einen Wettkampf nehme, die erste Hälfte ein bisschen moderater angehen und dann im letzten Teil des Wettkampfs richtig Power machen. Wenn du da eine super Energiebereitstellung, ökonomische Energiebereitstellung hast, dann ist das natürlich schon die halbe Miete.
Okay, jetzt auch die Frage an dich, David. Was denkst du, wie ist dieser Mythos entstanden?
Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir gewesen, dass da einfach ganz viele Zusammenhänge geschafft wurden, ohne das mal genauer zu hinterfragen. Das eine, was ja die wahre Aussage war, ja, wenn man nüchtern trainiert, aufgrund der Energiebereitstellungsquelle greift man mehr auf Fett zurück und dann hat man das wahrscheinlich weitergesponnen und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt gezielt Körperfett verlieren möchte, mache ich genau dieses Training, um diesen Effekt zu erzielen. So, jetzt hatten wir Mythen für die Körperästheten, wir hatten einen Mythos für die Ausdauersportler, jetzt fehlt noch so ein bisschen so der Kraftsportler. Und wenn ich da so an diesen Kraftdreikampf denke, dann denke ich natürlich an die Kniebeuge und wenn ich Kniebeuge höre, da kursieren natürlich auch sehr viele Mythen. Matti, was hast du da vorbereitet?
Ja, Kniebeuge an sich erstmal eine sehr komplexe Übung, wo man super viel variieren kann, aber auch viel falsch machen kann. Und ein Fehler, so sagt man sich im Trainerdasein schon mal, ist, dass das Knie bei der Kniebeuge auf keinen Fall über die Fußspitzen herausragen soll. Ja? Also wenn ich runtergehe bei der Kniebeuge, darf das Knie quasi nicht vorgeschoben werden, sodass das Knie am Ende vor den Zehen quasi ist.
Also gehört habe ich den Mythos auch, aber warum soll das schlecht fürs Knie sein?
Genau, es soll quasi zu Knieverletzungen führen. Ja, also die Aussage ist quasi, dass die Belastung auf das Kniegelenk sehr viel höher ist, wenn ich diesen Knievorschub habe, als wenn ich die Knie hinter den Fußspitzen lasse. Das ist eigentlich so die Grundaussage, womit das begründet wird. Ja, und der Zusammenhang wurde auch in Studien untersucht. Die Studien sind nicht von heute, sie sind schon relativ alt auch. Also es ist schon seit 20 Jahren eigentlich, diese Ergebnisse schon klar. Und es wurde eben untersucht, wie die Belastung, also das Drehmoment, die Kraft, die auf das Gelenk einwirkt, wie diese Kraft in den Gelenken ist, wenn ich einmal den Knievorschub mache oder den künstlich verhindere. Und wenn ich eben den Knievorschub verhindere künstlich, also ich versuche die ganze Zeit extra das Knie hinter den Fußspitzen zu lassen, da wurde gezeigt, dass das Drehmoment im Kniegelenk tatsächlich um 22% abnimmt. Also ja, die Belastung im Kniegelenk ist geringer. Was allerdings der Fall war, und das ist das Krasse, das Drehmoment in der Hüfte nahm um 1000% zu. Ja, also der Knievorschub wurde verhindert künstlich und dadurch nahm eben die Belastung aufs Hüftgelenk um 1000% zu. Außerdem war die Belastung auch im Iliosakralgelenk und in der Lendenwirbelsäule um ein Vielfaches höher. Ja, also da hat man Scherkräfte feststellen können, die eben ohne Knievorschub sehr viel höher sind als mit Knievorschub. Wir haben hier quasi Körperregionen, Lendenwirbelsäule, Iliosakralgelenk, wo einige Erkrankungen bekannt sind. Einfaches Beispiel ist ein Bandscheibenvorfall. Viele Menschen in Deutschland haben Probleme im unteren Rücken, ja, sicherlich auch aus anderen Gründen, aber es gilt natürlich dann, diese Region auch im Training zu schonen. Ja, und 22% weniger Belastung im Kniegelenk gegenüber 1000% Zunahme im Hüftgelenk ist natürlich eigentlich schon, ist natürlich schon klar, dass man dann diesen Knievorschub eigentlich einsetzen sollte. Eine wichtige Rolle spielen dann auch noch anthropometrische Merkmale. Beispielsweise, also anthropometrisch heißt einfach die Vermessung von Körperteilen, sag ich mal. Also die Länge vom Bein im Verhältnis zum Oberkörper ist zum Beispiel wichtig. Ja, gerade bei großen Leuten, also die großen Leute, die im Verhältnis zum Oberkörper sehr lange Beine haben, das ist biomechanisch gar nicht möglich, diesen Knievorschub zu verhindern. Ja, wenn die Kniebeuge machen, runtergehen und versuchen, das Knie hinten zu lassen, kommt automatisch beispielsweise dann der Oberkörper vor, sieht dann eher aus wie Kreuzheben. Bei kleineren Leuten ist es durchaus möglich und auch okay, wenn die dann das Knie nicht vorschieben. Ja, also es ist auch wichtig, wie ist die Länge des Unterschenkels im Verhältnis zum Oberschenkel, im Verhältnis zum Oberkörper. Ja, und da macht es keinen Sinn, allgemeine Aussagen zu treffen, weil jeder Mensch ist eben anders vermessen.
Jetzt hast du aus deiner Trainertätigkeit und auch durch deine Dozententätigkeit ja vielleicht auch Erfahrungswerte, wie verbreitet dieser Mythos ist. Was sagen denn so deine Studenten bzw. deine Schützlinge im Training?
Ja, also ich habe gemerkt, dass das ein Mythos ist, der sehr, sehr verbreitet ist, leider. Ja, wir haben ja eigentlich gerade die Gründe schon gehört. Und es ist auch schon seit so langer Zeit klar eben, dass man die Knie vorschieben darf. Aber es wird trotzdem, die Leute werden trotzdem noch vor die Wand gestellt, ja, vorwärts vor die Wand gestellt, mit den Zehen an der Wand und dann in die Kniebeuge gegangen, damit die Knie ja nicht vorschieben. Und das finde ich erschreckend, dass sich das so hält. Ich frage immer in meinen Seminaren, wenn ich die Kniebeuge einführe, wenn ich die Technik erkläre und so weiter, frage ich immer, Knie vorschieben oder nicht. Und nach den ganzen Seminaren sagen ungefähr immer 50%, Knie dürfen nicht über die Fußspitze. Also jeder Zweite, der da quasi die Trainerausbildung anfängt, ist tatsächlich dieser Überzeugung.
Ja, bei unseren übrigen Mythen war es ja so, dass man Rückschlüsse aus bestimmten Fakten aufeinander bezogen hat. Ist das hier bei der Kniebeuge auch so? Oder was glaubst du, wo der Mythos herkommt?
Ich glaube, hier ist es ganz anders. Ja, hier habe ich eher das Gefühl, dass das durch Weitersagen, Weitererzählen im Fitnessstudio beispielsweise, kommt jemand mit Halbwissen, sagt, okay, wie machst du eigentlich die Kniebeuge? Du darfst die Knie nicht vorschieben. Ja, aber auch Trainer von alter Schule, vielleicht Physiotherapeuten und Ärzte, die es eben früher vielleicht auch anders gelernt haben, den kann man nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Aber das Wissen wird halt immer weitergegeben, so habe ich das Gefühl. Und dadurch lebt dieser Mythos auf jeden Fall in der Gegenwart noch sehr, sehr stark.
Ja, wo wir schon das Knie so thematisieren bei der Kniebeuge. Das andere, was ich auch gehört habe, ist, dass wir auf keinen Fall kleiner als 90 Grad im Kniegelenkswinkel gehen sollten. Sprich, tiefe Kniebeugen sind ebenso schädlich wie den Mythos, den wir eben hatten, Knie vor die Fußspitzen.
Ja, das ist wieder eine Aussage, die mich zum Haarraufen bringt, muss ich wirklich sagen. Wenn man mal überlegt, also eine tiefe Kniebeuge ist ja nichts anderes als eine tiefe Hocke erstmal. Und das haben wir als Kleinkind schon gemacht. Ja, als Kleinkind haben wir uns hingehockt und das verlernen wir halt im Laufe unseres Lebens, ja, weil wir nur auf Stühlen sitzen. Ja, also das ist eine Bewegung, die eigentlich super natürlich ist. In anderen Teilen der Welt sind die Leute auch gehockt beim Essen zum Beispiel. Und in den Teilen der Welt ist zum Beispiel Rückenschmerz nicht die Volkskrankheit Nummer 1. Und die Leute haben trotz der tiefen Hocke, die ja immer machen, keine Knieschmerzen. Komisch, wie kommt man jetzt auf die 90 Grad? Wie wird das dann begründet, dass man nur bis 90 Grad runtergehen sollte und dann da den Umkehrpunkt wählen sollte?
Ich glaube, das kommt daher, dass man denkt, dass 90 Grad so mit die geringste Belastung bei der Kniebeuge ist und deshalb da wieder hochgehen sollte, weil alles, was unter die 90 Grad dann eben geht, eine immer höhere Belastung wäre. Sprich, wenn man uns das in einem Graphen überlegen würde, wird die Kurve immer weiter hochgehen, was die Belastung angeht, was aber ja tatsächlich nicht so ist. Tatsächlich ist es so, dass bei 90 Grad die Belastung im Kniegelenk am höchsten ist. Ja, das liegt einfach an dem Winkel, der da vorherrscht und wie die Strukturen dann zueinander stehen im Zusammenhang mit dem Körperschwerpunkt. Alles, was da drunter fällt, entlastet das Knie sozusagen. Dementsprechend sollte man dann eher sagen, dass Leute, die Knieprobleme, also akute Knieprobleme haben, dass sie nicht bis 90 Grad gehen sollten. Also vielleicht da drüber trainieren oder eben in der Tiefe irgendwo trainieren. Ja, und ich finde es fast schon ironisch, muss fast lachen. Du hast eben von Volkskrankheiten geredet und das Knie gehört eben auch dazu und hast dann in Bezug dazu Kleinkinder und andere Nationen genannt, wo eine tiefe Hocke eben gang und gäbe ist. Und da muss man sich ja fast schon fragen, ob wir diese Knieprobleme haben, weil wir eben nicht in dieser tiefen Hocke sind und uns von unseren Bewegungen extrem so einschränken und es eben deswegen zu den Problemen kommt.
Ja, definitiv, da würde ich dir zustimmen. Ja. Allein, wenn ich bei der Kniebeuge weiter runtergehe, einen höheren Bewegungsumfang, höheren Range of Motion habe, das verbessert natürlich auch die Beweglichkeit. Ich trainiere auch die Muskulatur einfach in ihrem gesamten Umfang, ja, in ihrer gesamten Länge. Also ich sehe da nur Vorteile und so wird das ja auch durch die Literatur eigentlich bestätigt.
Also zusammenfassend kann man nochmal sagen, Knievorschub, ja, unbedingt, um eben schon alleine Hüfte und untere Wirbelsäule dann zu entlasten. Und was hatten wir noch gesagt?
Ja, die Tiefe der Kniebeuge, die sollte nicht bei 90 Grad aufhören, sondern möglichst einfach unter 90 Grad den Umkehrpunkt haben. Ja, also tiefer als 90 Grad runtergehen, eigentlich so, wie es die Beweglichkeit zulässt. Und wenn die Beweglichkeit nicht da ist, würde ich auf jeden Fall dann ergänzend noch ein Beweglichkeitstraining fürs Sprunggelenk empfehlen.
Also insgesamt waren es jetzt so drei Hauptmythen und innerhalb dieser Mythen waren noch weitere Mythen vergraben. Ich glaube, wir konnten jetzt sehr gut sehen, wenn wir nochmal an den Startpunkt der Folge gehen, die Begrifflichkeit, Mythos nochmal auseinandernehmen und auch die Urban Legends. Irgendwo ist das entstanden, man weiß nicht, wo es entstanden ist. Bei vielen wurden einfach Rückschlüsse gezogen, ohne das genauer zu hinterfragen. Vieles ist durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden.
Und das war jetzt nur ein kleiner Teil der Mythen aus dem Bereich Sport, Fitness und so weiter. Wir hätten da noch ein paar unter anderem.
No pain, no gain.
Magnesium macht Krämpfe weg.
Ab 30 Minuten verbrenne ich Fett.
Krafttraining macht unbeweglich.
Frauen werden durch Krafttraining zum Hulk.
Wer wenig schwitzt, ist gut trainiert.
Und Kinder dürfen kein Krafttraining machen. Ja, also wir haben noch ganz viel Stoff für weitere Fitnessmythen-Folgen. Ja, und vielleicht fallen euch ja noch Fitnessmythen ein. Dann lasst es uns gerne wissen auf unserer Instagram-Seite Deutsche Sportakademie. Und ja, bevor ich die Folge jetzt beende, Matti, vielleicht hast du ja noch eine interessante Take-Home-Message aus dieser Folge für unsere Zuhörer.
Ja, mir hat es auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen Mythos aufklären. Und das ist eigentlich so die Take-Home-Message, dass ihr die Mythen, die sich jetzt als falsch herausgestellt haben, dass ihr das Wissen am besten unter die Leute bringt, verbreitet, damit die Mythen eben keine Chance haben. Wir haben ja gehört, dass da die anderen Risiken auch mit einhergehen. Und deshalb seid auch ihr als Trainer gefragt, wenn ihr irgendwo eine Aussage aufschnappt, dass ihr euch erstmal unabhängig informiert, schlau macht über das Thema, ja, und erst dann quasi das Ganze an andere Leute weitergebt.
Dem ist nichts mehr zuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.